Ihnen allen und euch allen ein herzliches Willkommen heute Morgen hier in unserer St. Nikolauskirche und an den Telefonen zu Hause zu unserem Gottesdienst mit der Feier des Heiligen Abendmahls. Heute genießen wir zum letzten Mal am Ende des Weihnachtsfestkreises unsere wunderschön beleuchteten Weihnachtsbäume und die Krippe. Am morgigen Lichtmesstag jährt sich der Beginn meines Dienstes als Pfarrer damals in Knottstadt mit Enheim zum 38. Mal. Wow, wie ist die Zeit vergangen. Und zusammen mit der Vikarszeit sind schon über 40 Jahre. Ja, ja. Aber immer noch jung und frisch. Wir feiern diesen Gottesdienst aus bestem Grunde. Im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Über dem heutigen letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest steht folgender Leitspruch aus dem Propheten Jesaja Kapitel 60, Vers 2. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wenn uns Gott persönlich begegnet, vielleicht ziemlich überraschend, dann geht uns ein Licht auf. Gott möchte uns in diesem Gottesdienst auch helfen, klarer zu erkennen, wozu wir leben und was Gott mit uns vorhat. Wie er uns einbeziehen möchte in seine Pläne und Absichten, ja sogar wie er seine Geschichte in unsere ganz persönliche Lebensgeschichte hineinschreiben möchte. Und darum geht es auch ja auch heute bei der vierten Predigt unserer Predigtreihe über das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, wo uns zusammen mit dem Apostel Johannes ein Einblick gewährt wird in die unsichtbare Welt Gottes und wesentliche Hintergründe unserer Welt und Zeitgeschichte. Wir feiern das Abendmahl ohne ausführliche Liturgie in schlichter, verkürzter, gesprochener Form. Es wird Wein und Traubensaft gereicht, Hostie kann eingetaucht werden und ich bitte darum, dass wir uns dann so ab hier vorne dann im Halbkreis stellen. Dann kann ich schön runterkommen von den Stufen. Da geht es mir dann etwas besser beim Austeilen. Ich danke herzlich allen Mitwirkenden und wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Und wir werden beim ersten Lied schon den Klingelbeutel sammeln. Das erste Lied ist ein Wunschlied eines Gemeindegliedes. Wer nur den lieben Gott lässt walten, 369, die Strophen 1 bis 3 und 7.
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unsers Gottes Gnaden Wille und sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei Dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind heute Morgen zusammengekommen, um miteinander auf das Wort unseres Gottes zu hören, ihn mit unserem Gebet und Lob anzurufen und das Mahl unseres Herrn zu feiern. Gott begegnet uns zuvorkommend in großer, großer Güte. Wir aber haben uns von Gott getrennt, indem wir nicht zuerst nach seinem Willen gefragt, sondern unseren eigenen Willen Gott gegenüber durchgesetzt haben. In dieser Weise haben wir gesündigt, uns von Gott entfernt in Gedanken, in Worten und in dem, was wir getan oder unterlassen haben. Aus eigener Kraft können wir nicht frei werden, sagt uns Gottes Wort. Aber wir dürfen sehen auf Christus und mit dem Zöllner beten: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört das Evangelium, die frohe Botschaft: der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Jesus Christus, der Allmächtige, der Mitschöpfer des Himmels und der Erde und unser Erlöser, ist für uns gestorben und auferstanden, und durch ihn finden wir Vergebung bei Gott und neue Freiheit in der Bindung an Jesus, unbelastet als Kinder Gottes zu leben. Wer als Getaufter glaubt, das heißt von Herzen auf Jesus Christus vertraut, wird selig werden. In dieser Zuversicht befestige und erhalte uns alle Gott, unser himmlischer Vater. Wir sprechen den Psalm 100 bei der Nummer 801,4. Ich beginne mit dem Leitvers. Siehe, nun kommt der Herr der Herrscher, und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist.
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, durch Jesus Christus, unser himmlischer Vater, wir sagen dir Dank für deine Gegenwart. Leuchte bitte durch dein Wort hell hinein in die Dunkelheiten dieser Welt und unseres Lebens. Lass uns allen das Licht deiner Liebe aufgehen, ganz neu. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Liebe Gemeinde, es ist für uns sicher leichter, schwierige Erfahrungen, zum Beispiel Enttäuschungen, zu verkraften, wenn wir andererseits positive Erfahrungen gemacht haben, die unser Vertrauen auf Gott für die Zukunft stärken. Mit einer besonders positiven Erfahrung wollte Jesus seine Jünger stärken, denn er wusste, dass noch ein schwieriger Weg vor ihnen liegt. Deshalb hat er sie mitgenommen auf einen Berg, damit sie dort eine besonders schöne und mutmachende Erfahrungen machen. Dort nämlich haben sie einen tiefen Eindruck bekommen davon, wer Jesus wirklich ist und dass es nichts Wichtigeres gibt, als Jesus zu kennen und ihm zu folgen. Hören wir dazu, was er, der erste Evangelist der Bibel, Matthäus, in seinem Evangelium im 7. Kapitel berichtete. Eines Tages nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus plötzlich vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose, Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch während er redete, hüllten sie eine leuchtende Wolke ein, und aus der Wolke hörten sie Stimmen. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus ihnen: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus.
Und nun wollen wir auf das, was wir eben im Evangelium gehört haben, Antwort geben, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben an den dreieinigen Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das Lied zur Jahreslosung.
Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung von der Not, von Mächten und Gewalten so bedrängt und auch bedroht. Doch weit am Horizont strahlt Hoffnung wie das Morgenrot. Die Zeiten ohne Tränen, ohne Leid und ohne Tod. Solange halten wir uns hier an Gottes Worten fest und fassen neue Hoffnung, die uns durchhalten lässt. Er hat es fest versprochen, sieh dich, mache alles neu. Gott bleibt euch alle Zeiten seinen Worten treu. Wir sind das Elend auf der Welt noch immer nicht gewohnt und fragen uns, warum uns Gott davor nicht ganz verschont. Am Ende dieser Zeit wird unser Durchhalten belohnt. Es ist der Tag, wo Gott dann unter seinen Menschen wohnt. Solange halten wir uns hier an Gottes Worten fest und fassen neue Hoffnung, die uns durchhalten lässt. Er hat es fest versprochen, sieh dich, mache alles neu. Gott bleibt durch alle Zeit seinen Worten treu. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Wir beten in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Danke, Herr, für die uns noch nachklingenden Worte. Siehe, ich mache alles neu. Das macht uns Hoffnung und wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, das uns Horizonte öffnet und einen tiefen Trost schenkt mitten in diesen schwierigen Zeiten. Wir bitten dich, segne, reden und hören. Amen. Der Predigttext kann mitgelesen werden. Ich weise immer darauf hin, das erleichtert uns alles. Liebe Gemeinde, im letzten Buch der Bibel bekommen wir, wie schon gesagt, durch den auf die einsame Insel Patmos verbannten Apostel Johannes Einblick in die Zusammenhänge und Hintergründe der Welt- und Zeitgeschichte. Man muss anfügen, leider voller Blut und Tränen. Doch mittendrin die Trostbotschaft: Jesus Christus regiert. Er hat das letzte Wort. Siehe, ich mache alles neu. Diesen Trost im Blick auf die Zukunft haben auch wir in schwierigen Zeiten wahrlich nötig. Damals bis heute stehen genug Kräfte der Herrschaft von Jesus Christus und seiner Liebe entgegen. Solche sogenannten antichristlichen Mächte werden in der Johannes-Offenbarung in zwei unterschiedlichen Staats- und Gesellschaftssystemen dargestellt. Kapitel 13, ein sehr wichtiges Kapitel, das allerdings heute nicht ausgelegt wird, schildert totalitäre, diktaturähnliche Staatsformen, wo das Leben der Menschen umgreifend, also total vom Staat bestimmt wird. Wer nicht in einem solchen Staat gelebt hat oder lebt oder das einfach auch erlitten hat, der kann es sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen, wie das ist. Der Staat selbst und seine Ideologie sind die einzige Religion. Man sieht Diktatoren Standbilder aufrichten, Kim Jong-un in Nordkorea, und da müssen sie alle niederfallen vor diesem Standbild. Keine Meinungs- und Religionsfreiheit. Menschen werden überwacht und kontrolliert oder, wenn sie Widerstand leisten, eingeschüchtert, weggesperrt oder sogar entsorgt. Zum Beispiel vor über 80 Jahren in Russland, im Russland von Stalin, im Nationalsozialismus, später teilweise in der ehemaligen DDR und heute, wo Putin, Xi und Kim Jong-un oder Mullahs grausam herrschen. Noch eine ganz andere Gesellschaftsform, ein Lebensstil und eine Einstellung zum Leben, die uns in der westlichen Welt eher vertraut ist, wird in den Kapiteln 17 bis 18 beschrieben, die Kapitel, um die es heute geht. Sie werden beschrieben mit dem Wort Babylon. Hier wird nicht so sehr überwacht, das vielleicht zukünftig teilweise auch, aber verführt, vielmehr verführt. Wie christusfeindlich die Lebensweise von Babylon ist, das wird in der ganzen Bibel wiederholt geschildert, und dass Gott dieser Verführung ein Ende setzen wird. Gott sei Dank. Am Ende der Schilderung der sogenannten Schalengerichte Gottes in Kapitel 16 heißt es in Vers 17, erster Vers zum Mitlesen: Der siebte Engel goss seine Schale aus. Die Stunde war gekommen, in der Gott mit Babylon, der großen Stadt, abrechnete. Und dann folgt der heutige Predigttext, Kapitel 17. Einer von den sieben Engeln mit den sieben Schalen trat zu mir und sagte: Komm, ich zeige dir das Strafgericht über die große Hure, die Stadt, die an den Wasserläufen liegt. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel in eine Wüste versetzt. Dort sah ich eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß. Es war überall mit Namen bedeckt, die eine Gotteslästerung waren. Das Tier hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Die Frau trug purpur- und scharlachrote Gewänder und war mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. In ihrer Hand hatte sie einen goldenen Becher, der war voll mit abscheulichen Dingen und den Unreinheiten ihrer Hurerei. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn: Babylon, die Mächtige, die Mutter aller Hurer und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Ich sah, dass die Frau betrunken war, berauscht vom Blut derer, die zu Gottes heiligem Volk gehörten und wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus umgebracht worden waren. Weiter, Vers 15. Die Wasserläufe, an denen du die Hure hast Thronen sehen, erklärte mir der Engel weiter, sind ein Bild für Völker und Menschenscharen, ein Bild für Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über alle Könige der Erde regiert. Soweit mal. In dieser Vision wird Babylon die große Stadt genannt und die große Hure. Übrigens im bewussten Gegensatz zur Stadt Gottes, zum neuen Jerusalem und im Bild der Braut des Lammes, das wir hier auch sehen, ein Bild aus der Main-Sontheimer Kirche, das Lamm. Das Babylon der frühen Kirche zur Zeit des Johannes, war das Römische Reich. Der Ausdruck, die Mutter aller Hurer, zeigt allerdings, dass Babylon immer wieder neue Babylons hervorbringt. Ihr Einfluss geht über die Grenzen der Staaten hinaus. Vers 15. Die Wasserläufe, an denen du die Hure hast Thronen sehen, sind ein Bild für Menschen aller Sprachen und Kulturen. Gemeint ist im Grunde eine Geisteshaltung, eine mächtig gewordene Geisteshaltung, die in breiter Weise das Denken und den Lebensstil von Menschen und Gesellschaften prägt. Mainstream. Zeitgeist ohne Ländergrenzen. Und dann wird Johannes, Vers 3, Johannes im Geist Gottes in die Wüste geführt, also an einen Ort weit weg von Babylon, um genug Distanz zu haben, nüchtern zu urteilen. Es ist sehr interessant, auch in unserem Leben. Wir brauchen manchmal auch zu schwierigen Dingen, die uns emotional richtig triggern, brauchen wir eine Distanz, auch eine gesunde Distanz dazu, um die Dinge wieder etwas besser zu sehen, anders zu sehen, mit mehr Abstand. Und in der Wüste, da wo Johannes ist, schenkt Gott ihm Durchblick. Zum Beispiel, dass das so beeindruckend daherkommende Römische Reich keinesfalls nur ein glorreiches Zeitalter war. Die viel gerühmte Pax Romana, der römische Friede mit politischer Stabilität, Wohlstand und Bürgerrechten, die gab es nur für römische Bürger, aber nicht für Millionen von Sklaven. Hier wird durch Johannes in Kapitel 17 und 18 werden 3 Seiten des wahren Charakters von Rom als das damalige Babylon gezeigt. Ein erster Charakterzug ist der Mensch mit seinem Ich im Mittelpunkt. Vielleicht erinnert ihr euch, Konfis, an diese Zeichnung mit dem Kreis und in der Mitte ein Stuhl und das Ego auf dem Thron. Babylon steht für Selbstherrlichkeit, in der Menschen sich von Gott lossagen und selbst groß sein wollen. Damals beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11 sagen die Menschen: Kommt, wir wollen uns eine Stadt bauen mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Das ist handfeste Rebellion gegen Gott, der uns geschaffen hat, der uns anbietet, was er kurz nach der Zerstörung des Turms von Babel dem Abraham versprochen hat. Gott sagt: Ich will dir einen Namen machen. Gott dreht das Ganze um. Und liebe Gemeinde, durch alle Zeiten hindurch drängt der Geist von Babylon dazu, selbst zum Himmel aufzusteigen, sich selbst einen Namen und zum Maß aller Dinge zu machen. Das ist wie unsere Natur. Und dazu passt auch die glanzvolle Erscheinung der Hure, die in sich selbst verliebt ist. Sie ist darauf ausgerichtet, andere zu beeindrucken. Kapitel 17, Vers 4. Die Frau selbst war in Purpur und scharlachrote Seide gekleidet und alles an ihr glitzerte von Gold und Edelsteinen und Perlen. Denken wir an die verführerische Faszination in unserer Welt der Reichen und Schönen heute. Eine ganze Zeitschriftenindustrie lebt ja davon, junge Influencer und Influencerinnen verkörpern Idealbilder und wecken den Wunsch, ja sogar die Sucht, sich selbst in sozialen Medien zu produzieren. Und die Frau tritt selbstsicher auf. Das liest man in Kapitel 18, Vers 7. Sie sagt, selbstbewusst sagt sie sich: Ich bin doch eine Königin und nicht eine schutzlose Witwe. Und ich sitze sicher auf meinem Thron. Nie und nimmer wird mich ein Leid treffen. Ich wurde bei der Vorbereitung der Predigt erinnert an einen Film, den ich mit den Konfis gesehen habe, König von Narnia. Und da bin ich an die Hexe Yardis erinnert worden, diese weiße Hexe, die auf dem sagt: Ich bin doch und so weiter. Der Geist Babylons verdreht das Gebet als Gespräch des Herzens mit dem lebendigen Gott. Das ist ja das Gebet. Ich hoffe, du bist gut dabei. Er verdreht das Gebet zum Selbstgespräch, zur Selbstanbetung. Die Frau fühlt sich unantastbar, total sicher für immer und ewig. Was für eine Selbsttäuschung. In Wahrheit ist ihr Charakter verdorben, verlogen, treulos. Ihr Geschenk an die Bewohner der Erde ist ein goldener Becher. Eigentlich ein Bild für Kostbares, Gutes, Heiliges. Aber der Kelch ist nur eine Nachahmung und Verdrehung des Kelches, den Jesus mit uns im Abendmahl teilt. Der Becher der Frau, Vers 4, quillt über von den Abscheulichkeiten ihres Götzendienstes und von widerlichem Schmutz ihrer Unmoral. Sie scheint selbst nicht einmal zu merken, wie ihr Hochmut das von Gott geschaffene Leben sinnlos zerstört. Wenn Worte nicht mehr gelten, Versprechen nichts zählen, Verrat zum Normalen geworden ist, alles erlaubt ist, kein richtig und falsch gibt, keine Tabus mehr, nichts mehr heilig ist. Ich bin doch eine Königin, sagt sie, ich sitze auf meinem Thron. Ich wähle, ich entscheide, ich verfüge über mich selbst, wer ich bin, wie ich lebe. Ich habe ein Recht auf mein Leben selbst zu beenden, mein Geschlecht, meine sexuelle Identität selbst zu wählen und über das Lebensrecht des ungeborenen Lebens zu entscheiden. Vermeintliche Rechte, die heute leider gesetzlich verankert werden sollen. Wir merken, wie aktuell das alles ist. Menschen, die sich selbst zum Maß aller Dinge machen, leben dazu noch in dem Wahn, dass in der totalen Selbstbestimmung, losgelöst von Gott, von seinen 10 Geboten, die ja so wohltuend sind, wir haben es im Konfirmandenunterricht jüngst besprochen, dass da ihre Freiheit liegt, aber da ist keine Freiheit ohne die Gebote Gottes. Das Gegenstück dazu, liebe Gemeinde, ist ja zu dieser Haltung der Hure, wenn wir unser Leben dankbar aus Gottes Hand empfangen, wenn für uns nichts selbstverständlich ist, was uns Gutes gegeben wird, wenn wir staunen über unser Leben als Schöpfungswunder Gottes, wie sehr wir gewollt, jeder einzelne Mensch, und geliebt sind, voller Dankbarkeit über so viel Güte Gottes, bekennt Martin Luther: Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat. Und dann zählt er alles auf, was Gott ihm gegeben hat. Aber die ich-süchtige Haltung, mein Leben gehört mir, macht uns am Ende zu Verlierern. Und hier wird schon die zweite Seite des Charakters von Babylon entlarvt. Hurerei ist zerstörerischer Lebensstil. Diese Mittelpunktshaltung und Treulosigkeit ist zerstörerischer Lebensstil. Zerstört wurde und wird zuallererst Vertrauen, das wertvollste Kapital, himmelschreiende Treulosigkeit gegen Gott, wenn der lebendige Gott durch tote Götzen und Abgötter ersetzt wird, durch das eigene Ich. Dieser fatale Vertrauensbruch gegen Gott wirkt sich auch negativ aus auf die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Statt Treue und Verlässlichkeit Beliebigkeit. Eine Maybe-Einstellung, die sogar von der Zigarettenwerbung kritisiert wird. Alles nach Lust und Laune, vielleicht, vielleicht auch nicht, mal sehen. Liebe wird dann auch definiert als Lustbefriedigung ohne Treue und Verantwortung. Alles egoistisch, Sex ohne Verantwortung. Auf allen Gebieten prägt Treulosigkeit als Lebensstil negativ unseren Charakter. Ganz anders aber entfaltet sich unser Leben unter dem Einfluss der Treue Gottes. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der Inbegriff des Verlässlichen, treu in seiner Beziehung zu uns, zuverlässig in seinen Verheißungen, wahrhaftig in seinem Charakter. Wie können wir uns an Jesus Christus aufrichten, der die wahre Orientierung gibt? Und das Dritte, der Charakter Babylons entlarvt drittens, ein System der wirtschaftlichen Ausbeutung. Ein großer Teil von Kapitel 18 beschäftigt sich mit den Mächtigen dieser Erde, den Geschäftsleuten in aller Welt, den Schiffskapitänen und Handelsreisenden. Das Römische Reich war das perfekte Beispiel für ein weiteres Merkmal Babylons, nämlich ein System der Ausbeutung, das hier geschildert wird, allerdings als Klage. Ich lese Kapitel 18 ab Vers 2 und folgende. Sie ist gefallen, lautet die Klage. Gefallen ist die mächtige Stadt Babylon, die Mächtigen der ganzen Erde waren ihre Liebhaber. Und die maßlose Verschwendungssucht dieser Hure brachte dem Handel einen solchen Aufschwung, dass die Geschäftsleute in aller Welt dadurch reich wurden. Weiter ab Vers 9. Wenn die Mächte, dann die Mächtigen dieser Erde, ihre Liebhaber gewesen sind, und das ausschweifende Leben in ihr in vollen Zügen genossen haben, den Rauch sehen, der von der brennenden Stadt aufsteigt, werden sie laut klagen und um sie weinen. Was für ein Unglück, was für ein Unglück, Babylon, du große und mächtige Stadt! Auch die Geschäftsleute in aller Welt werden um sie weinen und trauern, weil ihnen niemand mehr ihre Waren abkauft. Das Gold und das Silber, die Edelsteine und die Perlen, die Gewänder aus feinem Leinen und aus Seide, die purpurfarbenen und scharlachroten Stoffe, das Sandelholz, die Schnitzereien aus Elfenbein, die Gegenstände aus Edelholz, aus Bronze, Eisen und Marmor, den Zimt und das Kardamomgewürz, die Duftstoffe, das Salböl und den Weihrauch, den Wein und das Olivenöl, das Feinmehl und den Weizen, Rinder und Schafe, die Pferde und Wagen und die Körper und Seelen von Menschen. Bis hierher eine verrückt reiche Oberschicht mit unersättlicher Gier nach Konsum, nach Luxusgütern, gestützt durch die politische und militärische Macht Roms, deren Profiteure und der Profiteure vom System und aller Reichtum erwirtschaftet auf dem Rücken von etwa 60 Millionen Sklaven im gesamten Römischen Reich. Das Schockierende an diesen wirtschaftlichen Praktiken, dass sogar Menschen zu reinen Handelsgütern wurden. Am Ende dieser Liste der Waren heißt es ja, und die Körper und die Seelen von Menschen. Menschen als Handelsobjekte, ihrer Menschenwürde beraubt, wurden gekauft, verkauft, benutzt und missbraucht. Die Realität im Römischen Reich damals spiegelt sich in unserer heutigen Zeit. In Menschenhandel, Prostitution, mit Deutschland als Hotspot mit 400.000 Betroffenen, Kindesmissbrauch, Wanderarbeiter zum Beispiel in Katar unter Sportstätten unserer Welt, die da alles Mögliche bauen müssen, wie Gefangene, Sklaven. In der Vision von Babylon weinen und trauern Menschen, aber nicht aus Erschütterung über die unmenschlichen Taten, sondern wegen des materiellen Schadens aus dem wegbrechenden Geschäft. Man muss hier direkt hier mal durchatmen und denkt sich, oh, es ist ja einfach alles zu schrecklich. Die Realität ist einfach schwer auszuhalten. Und umso erleichterter bin ich, dass ich jetzt hier anders weitermachen kann. Denn in diese wirklich absolut deprimierende Situation hinein spricht Jesus, das Lamm, das diese Christusfeinde besiegen wird. Kapitel 17, Vers 14. Weil das Lamm zugleich der Herr ist, der Herrin und der König der Könige. Und wer bei ihm ist, ist berufen, ausgewählt und treu. Das ist da, wo das Lamm, das Bild von dem Lamm zu sehen ist. Jesus spricht zu denen, die bei ihm sind, berufen, ausgewählt und treu, ihm treu folgen. Nein, das sind auch keine perfekten Menschen, aber es sind Menschen, die auf ihn ausgerichtet leben und sagt, mein Volk, geh hinaus aus Babylon. Solche Jüngerworte finden wir auch in anderen Kapiteln der Offenbarung. Es ist ja für niemanden mehr eine distanzierte Betrachtung möglich, weil deutlich wird, Babylon, wir sind ja da mittendrin. Babylon ist ja nicht die Welt oder irgendeine Welt da draußen. Das ist ja die Welt, in der wir leben. Und deshalb heißt es hier zunächst, hier ist Verstand nötig, hier braucht es Weisheit. Die Visionen der Offenbarung wollen unser Urteilsvermögen schärfen. Menschliches Urteilen reicht dafür nicht aus. Kapitel 18, Verse 4 bis 5 sagt Jesus, mein Volk, verlass die Stadt Babylon, damit du nicht in ihre Sünden verstrickt wirst und damit die Plagen, die über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen, denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel und jetzt zieht Gott sie für alles Unrecht, das sie begangen hat, zur Verantwortung. Nicht nur die Babylonier aller Zeitalter wollen einen Turm zum Himmel bauen. Liebe Gemeinde, auch Gottes Volk ist immer in Gefahr, diese Gottlosigkeit mitzumachen. Eine Kirche oder eine Institution oder eine Bewegung, die sich Kirche nennt, immer in Gefahr, diese Gottlosigkeit mitzumachen. sich gedankenlos in das System Babylon, seine Praktiken und Vorteile zu verstricken. Wer die Schreiben an die sieben Gemeinden am Anfang der Offenbarung sorgfältig liest, merkt sofort, die größte Gefahr für die christliche Gemeinde ist nicht Verfolgung, sondern die Lauheit und Verführbarkeit des eigenen Herzens. Das größte Hindernis, das Evangelium aufzunehmen, ist das eigene Herz. Mein Volk, geh hinaus aus Babylon. Das ist aber kein Aufruf, in einen anderen Teil unserer Welt auszuwandern, denn Babylon und seine Anziehungskraft, seine Werte und seine Verheißungen für das gute Leben, seine Bequemlichkeit und scheinbare Sicherheit, dieses Babylon lebt in uns. Wer auswandert, wird Babylon mitnehmen, da es tief in unserem eigenen Herzen verwurzelt ist. Lassen wir uns an dieser Stelle erinnern an die Worte von Jesus, Johannes 17, dass Christen in der Welt sein werden, wo auch ihr Platz ist. Dass wir aber nicht von der Welt sein sollen. Wir haben unseren Ursprung woanders. Wir haben unsere Kraftquelle und Weisheitsquelle woanders. Jesus ist sich der schwierigen Situation, in der wir uns als bekennende Christen befinden, sehr bewusst. Deshalb betet er zu seinem Vater: Mein Gebet ist nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Auch dort, wo wir mitten in Babylon leben, möchte Jesus, dass wir wissen, wer wir sind und wem wir gehören. Mein Volk, sagt er. Und als sein Volk sollten wir uns nicht von den Attraktionen der Stadt Babylon und ihrem Lebensstil verführen lassen, obwohl wir die enorme Anziehungskraft, die Babylon entfaltet, nicht unterschätzen sollten. Am nächsten Dienstag im Gespräch um die Bibel werden wir über das Nachdenken, über den Wunsch auch der Jünger, selber groß sein zu wollen. Und das bildet sich wie normal ab in Babylon durch deinen Zauber, Kapitel 18, Vers 23. Von Faszination bis zur Zauberei wurden alle Völker in die Irre geführt, also dazu verführt, sich von Gott abzuwenden. Sich diesem Zauber zu entziehen, ist nicht einfach. Wie kann man das aber überwinden? Die Bibel sagt uns, der beste Weg ist, dass wir uns von der Schönheit und den Werten der Stadt des neuen Jerusalem faszinieren und prägen lassen. Schauen wir Jesus an. Er ist der Inbegriff des Guten. Auf ihn ausgerichtet Leben prägt uns das Bessere aus in uns. Und Jesus möchte, dass wir in Babylon sind und dort für ihn Zeugnis ablegen, weil wir von Jerusalem sind. Er möchte uns helfen, hier und jetzt ein Leben zu führen, in der Ausrichtung auf ihn und seine guten Weisungen, das bereits von den Werten seiner zukünftigen Stadt geprägt ist. Christen leben deshalb einen von der Zukunft orientierten Lebensstil in Wahrheit und Gerechtigkeit, Werte, die irgendwann alleine noch gültig sind. Und ich juble innerlich, wenn ich denke, es gibt eine Hip-Hop-Gruppe, die in die Charts schon länger gekommen ist, die heißen O Bros. Die sprechen genau von dieser Schönheit und von dieser Tiefe und von diesen Glaubenswerten, dass man einfach nur ein warmes Herz davon bekommt. Übrigens, mitten im römischen Babylon ein ganz anderes Leben zu leben als ihre Umwelt, das ist den Christen der ersten Jahrhunderte gelungen. Und davon gibt es erstaunliche Zeugnisse von römischen Geschichtsschreibern, die keine Christen waren, aber sie waren schon ziemlich beeindruckt. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Die Christen haben ungeborenes und neugeborenes Leben wertgeachtet, anders als die römische Gesellschaft, in der Mädchen nichts gegolten haben und abertausende Mädchen nach der Geburt getötet wurden. Zweites Beispiel, sie haben in Epidemien, denken wir an Corona, in Epidemien der ersten Jahrhunderte die Kranken nicht auf die Straße geworfen, die Christen, und sie dort sterben lassen, sondern sie gepflegt, manchmal um den Preis angesteckt zu werden und selbst zu sterben. Jedes menschliche Leben hatte einen unschätzbaren Wert. Jeder Mensch war kostbar. Sie lebten zwar in Babylon, aber von Jerusalem, wie Salz und Licht in ihrer Umwelt. Und liebe Gemeinde, die Babylons unserer Welt werden einst von Gott gerichtet werden, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, wie das Römische Reich keinen Bestand hatte. Gott wird nicht zulassen, dass eines der Babylons für immer existiert. Auch dann nicht, wenn man es als tausendjähriges Reich ankündigt. Irgendwann wird Babylon vor dem letzten Gericht stehen, wie es hier heißt. Sie ist gefallen. Gefallen ist die mächtige Stadt Babylon von einer Stunde auf die andere. 18, Vers 17. Aller Größenwahn wird einmal zusammenbrechen. Aber im Himmel beginnt die große Schar zu singen. Das ist dann Kapitel 19, die ersten Verse. Halleluja, gepriesen sei unser Gott. Von ihm kommt das Heil. Ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Halleluja, dieser Ausruf hat nur hier im Neuen Testament seinen legitimen Platz, wo das Alte, was nicht zu Gott passt, gerichtet wird und dass Gott das ganz Neue hervorbringt. Die Stadt des neuen Jerusalem wird, so schaut es Johannes, nicht mehr nur etwas sein, auf das wir hoffnungsvoll warten. Sie wird endlich Wirklichkeit werden. Bis zu diesem Tag werden wir uns noch in Babylon befinden. Und Gott schenke es uns, dass wir uns im Glauben an Jesus Christus in Hoffnung und Liebe bewähren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen Stern, auf den ich schaue, ehe wir dann das heilige Mahl feiern. Stern, auf den ich schaue, 407, die Strophen 1 bis 3.
Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, an dem ich ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Glauben, hoffen, lieben, schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jaucht sich froh die hier zu. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du.
Bei der Feier des Heiligen Abendmahls dürfen wir Jesus auf besondere Weise begegnen, damit unsere Herzen erfüllt werden mit neuer Hoffnung, Trost und Kraft und Freude über Gottes unverdientes Erbarmen. So hören wir die Einsetzungsworte, wie Jesus sie zu seinen Jüngern gesprochen hat. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm der Herr auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Kelch trinkt, Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Vor dir, unserem himmlischen Vater, stehen wir in großer Dankbarkeit für das Leiden und Sterben deines lieben Sohnes und für seinen Sieg über alles Böse, Zerstörerische, weil Jesus uns tiefer mit dir und miteinander verbinden kann als alles andere, bitten wir dich in seinem Namen: Sende uns deinen Heiligen Geist, segne uns die Gemeinschaft im Heiligen Mahl, stärke unser Vertrauen zu dir und die Bereitschaft, auf dich zu hören. Lass uns erfahren, wie dadurch unser Leben erfüllt wird mit tiefer Freude und Zuversicht. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So kommt nun herzu, es ist alles vorbereitet, schmeckt und seht, wie freundlich unser Herr ist, wohl dem, der sich auf ihn verlässt. Ich habe mit den Konfis auch das Abendmahl schon besprochen, und aber auch alle, die mit Jesus Verbindung haben wollen, dürfen gerne zum Abendmahl kommen. das wahre Blut Jesu Christi, unseres Heilandes, für dich vergossen. Zur Vergebung und zur Stärkung. Für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen. Zur Vergebung und zur Stärkung. Für den Weg des Glaubens. Nimm und trink das wahre Blut Jesu Christi, unseres Heilandes, das er für dich vergossen hat. Zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich. Sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung, für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen. Nimm und trink das wahre Blut Christi für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Amen. Wir machen es mal so, dass wir einander so nehmen, statt an den Händen zu fassen, so vielleicht. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Geht ihm im Segen dieses unseres Herrn. Amen. Das wahre Blut unseres Heilandes, Jesus Christus, das er für dich vergossen hat, zur Vergebung und zur Stärkung, für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung, für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Nimm und trink das wahre Blut Jesu, für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Mach es wieder so, dass wir uns einfach so an den Arm nehmen. Ja. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, also mit ihm mir verbunden bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Geht hin im Frieden dieses Herrn. Amen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, Halleluja. Denn seine Güte währet ewiglich, Halleluja. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in dieser Weise Gemeinschaft mit uns hast und wir Anteil an dir, indem wir so miteinander dein Wort hören und das heilige Mahl mit dir feiern und miteinander feiern durften und dürfen. Du kennst die Zerbrechlichkeit unseres Lebens und du hast da hinein den Schatz deines Evangeliums gegeben. Schenkst eine ganz tiefe Freude und Zuversicht. Hilf uns, das warme und helle Licht deines Evangeliums ganz intensiv auf uns wirken zu lassen, dass es seine Kraft und Weisheit in unserem Leben entfaltet. Wir klagen dir die vielen Dunkelheiten dieser Welt durch Kriege, Terror und Gewalt und auch die vielfache Orientierungslosigkeit. Wir klagen dir noch viel mehr die Dunkelheit mitten in einer Kirche, die lange Zeit Missbräuche geduldet und zugleich das rettende Evangelium aus Feigheit verschwiegen hat. Wir bitten dich, wirke da hinein mit deinem Licht, das Erlösung bringt, das allen Opfern von Missbrauch und Gewalt Gerechtigkeit widerfährt und das neues Vertrauen wiederhergestellt werden darf. Bitte lass deine der Heiligen Schrift folgende Kirche und alle Christen inmitten aller Verwirrung und durch wechselnde Trends und Meinungen wieder Anwälte deiner Gebote zum Leben und Anwälte der leidenden Schöpfung sein und der Menschenkinder, die der Willkür anderer wehrlos ausgeliefert sind. Wir danken dir für alle konstruktiven Verhaltensweisen in Politik und Gesellschaft, die hilfreich sind für unser Volk, für alle Meinungsfreiheit, die uns weiterbringt. Bitte schenke den Politikern Weisheit zu sehen, was notwendig ist und Gerechtigkeit fördert. Wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden, für die Verfolgten, die im Krieg Kämpfenden, die unter Armut und Nichtbeachtung Leidenden, die Verlassenen. Gib uns die Kraft, dort heilsam zu reden und zu handeln, wo wir leben. Schenke uns und stärke uns Glauben und Gehorsam, der dich ehrt. Und lass uns viel Segen in dieser Lebenshaltung erfahren. Wir preisen dich für deine Regierung. Wenn sie auch verborgen ist, wir gehen mit dir getrost in die Zukunft. Amen. Vor dem Segen singen wir das Lied Lass mich dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr, Lied Nummer 157 im Gesangbuch. Vor dem Segen werden wir dann auch noch die Abkündigungen hören, wenn wir das Lied gesungen haben.
Ich lese nun die Abkündigungen für den letzten Sonntag nach Epiphanias. Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Zunächst folgende Einlagen und Gaben der vergangenen Woche. Im Klingelbeutel für die eigene Gemeinde war 52 Euro, Kollekte am Ausgang für das diakonische Werk der EKD 21 Euro, Kästchen für Kinder- und Jugendarbeit 12 Euro, Kollekte in Mansondheim am gestrigen Samstag 11 Euro. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen den Gebern und der Verwendung der Gaben Gottes Segen. Herzlichen Dank auch allen, die den neuen Gemeindebrief austeilen, der vergangene Woche aus der Druckerei kam. Die Kollekte am Ausgang ist heute für die Telefonseelsorge Würzburg bestimmt und am nächsten Sonntag für die eigene Gemeinde. Die Urnenbeisetzung von Frau Marianne Wagner, wohnhaft Spinnenbergstraße 19, war am vergangenen Mittwoch. Wir beten. Herr Jesus Christus, in deine Hand befehlen wir Frau Marianne Wagner. Wir bitten für die Angehörigen um Trost und Stärkung durch dein Wort. Amen.
Amen.
Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen ist hinzuweisen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, den 8. Februar um 9.30 Uhr in Albertshofen. Der Gottesdienst wird per Livestream ausgetragen. Und zum Kindergottesdienst, der zur gewohnten Zeit um 10 Uhr im Gemeindehaus beginnt. Herzliche Einladung zum nächsten Gespräch um die Bibel am Dienstag, den 3. Februar um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Unter dem Motto Der Weg zu wahrer Größe lesen wir Matthäus 18,1-14. Am kommenden Sonntag ist der letzte Teil der Predigtreihe über die Offenbarung des Johannes zu den Kapiteln 20 und 21. Bei Interesse empfehlen wir zur Vorbereitung, die beiden Kapitel zu lesen und sich Gedanken darüber zu machen. Dafür gibt es diese Flyer, wo Sie dann auf der Rückseite die Themen und die Texte lesen können und sich vorbereiten können. Solche Pläne für die ökumenische Tagesbibellese 2026 liegen am Schriftentisch und vorne auch ein paar aus, die können Sie auch gerne mitnehmen. Der Leitspruch für den heutigen Sonntag steht bei Jesaja 60, Vers 2. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort, in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Amen. Nun stellen wir uns miteinander unter den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.